Jetzt bei Colloquium Medicine befassen wir uns mit dem Thema Asthma Teil 1. Unsere Experten sind Peter Imrich, Professor Dr. Stefan Hockertz, Dr. Med Kurt Müller und Dr. Med Elise Huber.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und ganz herzlich hier willkommen hier in der Runde zu dem Thema Asthma. Und wir möchten wie immer in diesen Kolloquiums anfangen, das mal zu betrachten. Was wissen wir über Asthma? Was macht die Schulmedizin? Wie diagnostiziert man innerhalb der Schulmedizin Asthma? Und wie behandelt die Schulmedizin Asthma? Und erst dann im zweiten Teil gehen wir rüber in die Erfahrungsmedizin, gehen in die Ursache rein und überlegen, wie können wir über die Ursachen möglicherweise auch die Wirkungen von Asthma beheben. Und deshalb ganz herzlich willkommen, dass ihr euch dieser Aufgabe hier stellt. Und möchte gerne mal mit dir, lieber Kurt, anfangen und dich bitten, mal zu erklären, was wissen wir über Asthma, was macht die Schulmedizin, sagen wir mal ein bisschen das Thema anzustoßen.
Ich habe das befürchtet, dass du mit mir anfängst.
Entschuldigung.
Also so viel zum Asthma. Asthma ist eine allergische Erkrankung auf in der Regel von exogen zugeführte Noxen, die über einen bestimmten Immunmechanismus ausgelöst wird, bei dem Mastzellen besonders beteiligt sind, bei dem T-Helferzellen 2 beteiligt sind und bei denen das Immunglobulin E eine sehr zentrale Rolle spielt in der Auslösung der Unverträglichkeit auf äußere Stoffe.
Bist du nicht schon bei der Ursachen? Weil, sagt das schon die Schulmedizin?
Das weiß sie natürlich. Asthma ist ganz klar so definiert. Gut. Das ist die Definition des Asthmas ganz etabliert in der Schulmedizin.
Okay.
Diese Kenntnis bekam so einen Schub in der Mitte der 60er Jahre, als japanische Ehepaar Ishizaka und der schwedische Forscher Johansson praktisch zur gleichen Zeit unabhängig voneinander das IGE gefunden haben. Das war praktisch eine synchron laufende Forschung und sie haben beide auch zur gleichen Zeit, der beide Teams, das publiziert. Wir begannen ab da zu verstehen, wie sich diese Immunglobulin E entwickelte Reaktion aufbaut. Was für mich ganz interessant ist, dass in Österreich Clemens von Perquet die Existenz dieses Immunglobulin E prognostiziert hat. Er hat 1905 von einem Reagin gesprochen und hat gesagt, es muss eine Substanz geben, die diesen Prozess triggert. Und wir haben von 1905 bis Mitte 1960 gebraucht, um dann tatsächlich dieses Reagin auch zu identifizieren. Ich will damit sagen, wie oft kluge Leute einen Instinkt für etwas haben, was sie mit den damaligen Mitteln auch gar nicht nachweisen konnten. Das hätte er nicht belegen können. Und wie die dann eigentlich nach 50 Jahren bestätigt werden, weil ich auch mal ermuntern möchte, drüber nachzudenken, dass man solchen klugen Leuten einfach gut zuhören muss.
Mhm.
Ja, und das hilft uns oft im Denken einfach weiter. Ja,
heute macht man lieber die Verschwörerecke.
Ist der Punkt.
Charlatan.
Genau. Man läuft sehr Gefahr, vorauszudenken, weil man dann in irgendeine Ecke kommt. Dann war zur gleichen Zeit, wurde etwa erkannt, dass die Mastzellen bei der Auslösung dieser Reaktion eine große Rolle spielen. Das sind Zellen, die haben bestimmte Botenstoffe in rauen Mengen gespeichert, die sie dann beim Auslösen der Reaktion, dazu bindet sich das Immunglobulin E an die Zelle an, und an diese Y-förmige Immunglobulin E dockt dann irgendeine Noxe von außen. Das kann ein Katzenhaar sein, das kann die Hausstaubmilbe sein, das kann ein Nahrungsmittelallergen sein, das kann die Polle sein. Also da kommen eine ganze Fülle von Auslösern grundsätzlich in Betracht. Was dann passiert, ist relativ dramatisch, weil die Mastzellen schütten auf dieses Signal hin die gespeicherten Botenstoffe aus. Es gibt also zwei Sorten von Botenstoffen, gespeicherte, da ist Histamin der häufigste und mengenmäßig größte. Der reagiert eben innerhalb von Minuten, reagiert er im Körper. Und wir wissen, dass bei starken Reaktionen sogar ein Schock mit Todesfolge ausgelöst werden kann. Im Falle des Asthmas löst er dann eben eine Schwellung und ein Ödem im Bronchialsystem aus. Und was eben für das Asthma typisch ist, ist nicht, dass das Einatmen schwierig ist, sondern das Ausatmen ist schwierig. Warum? Wir haben für das Einatmen gegen die Schwerkraft die kräftigere Atemmuskulatur. Mhm. Das heißt, wenn wir Luft holen, ziehen wir das hoch, das Zwerchfell ziehen wir runter. Wenn wir ausatmen, lassen wir es zusammenfallen wie ein Blasebalg und lassen es dadurch raus. Dieses Zusammenfallen reicht aber nicht mehr aus, um gegen den Widerstand, den die Asthma-Reaktion erzeugt, anzukommen. Das heißt, das typische Asthma-Kriterium ist, wenn man als Arzt abhört, rein geht's ganz gut, aber raus geht's nicht mehr gut. Mhm. Das ist ganz etabliertes Wissen, das ist auch schulmedizinisch etabliert und das wird eben auch so behandelt. Und da hat man dann zur Behandlung hat man mehrere Stoffe zur Verfügung, die am schnellsten wirken, sind die von den Katecholaminen abstammen, also Stoffe wie Salbutamol, die das Abschwellen schnell machen, Stoffe, die auch in der Schocksituation eingesetzt werden als Notfallmedikamente und dann eben Cortisonmittel, die im leichteren Fall inhalativ eingesetzt werden oder in schwierigen Fällen dann eben auch als Spritze und wir haben die Möglichkeit, Antihistaminika einzusetzen. Und dann gibt's so Stoffe, die in einer zweiten Linie freigesetzt werden. Die sind nicht präformiert, sondern das Startsignal der ersten Reaktion schüttet die ersten Stoffe, die ich gerade genannt habe, aus und löst gleichzeitig das Signal aus, einer Gruppe von Zweitstoffen zu bilden, die dann in einer zweiten Welle hinten nachkommen. Das sind zum Beispiel Leukotriene, die das dann machen. Das ist so ein bisschen das Wesen der asthmatischen Krankheit. Und warum haben wir jetzt eine Zunahme plötzlich gesehen?
Haben und wir die statistisch über die letzten 100 Jahre oder erst die letzten 10, 20? Nein,
weiter zurück. Also so, das ist so, ab etwa Mitte der 70er Jahre nahmen die Krankheiten, die diesen Reaktionsmechanismus haben, zu. Das war nicht nur das Asthma, das war Neurodermitis, das waren IgE-vermittelte Nahrungsallergien, das war Heuschnupfen. Also diese Krankheiten hatten alle eine ähnliche Grundregulation. Im Falle des Asthma ist eben die Bronchie der Haupt dort, wo es reagiert. Und wir sprechen ja auch von einem Etagenwechsel. Etagenwechsel heißt, dass viele erstmal nur einen Heuschnupfen hatten jahrelang. Und dann spürten sie es plötzlich auch im Kehlkopf, der wurde kratzig. Und im Jahr drauf machten die Birkenpolle plötzlich ein Asthma, weil die Lunge auch beteiligt war. Also prinzipiell sind das Krankheiten gleicher Mechanismen. Das ist nur eine verschiedene Etage, wenn sich dann ein Asthma entwickelt. Und diese Zunahme dieser Krankheiten sahen wir so ab Mitte der 70er Jahre vehement. Und als ich habe 81 meine Praxis eröffnet, und dann gingen wir zu dieser Zeit von den epidemiologischen Daten davon aus, dass ungefähr 7% der Bevölkerung in diese Gruppe gehörten, die dieses Risiko mal grundsätzlich haben, eine Krankheit aus diesem Formkreis zu entwickeln, wozu eben Asthma dann auch gehörte. Und ich hatte eine große Gemeinschaftspraxis mit einem wirklich hohen Patientenaufkommen. Und nachdem ich mit den Kollegen die Praxis 7-8 Jahre hatte, habe ich mir gedacht, diese 7% stimmen einfach vorne und hinten nicht mehr. Und ich habe dann 48.000 Patientendaten ausgewertet und ich kam auf 30%. Das war eine erhebliche Steigerung. Und ich habe das dann auf einem Kongress vorgetragen und wurde heftig attackiert von den Universitätsleuten, die sagten, ich will nur Panik machen und mich wichtig tun. Sie können das nicht bestätigen, bei Ihnen seien es maximal 12%. Dann hat die Ludwig-Maximilians-Universität in München mit dem damaligen Ordinarius, das war Professor Überla, der zuvor das Umweltbundesamt geleitet hatte, hat eine epidemiologische Studie gemacht, da gehörte mein Einzugsgebiet dazu. Es waren zwei weitere Gebiete, Bad Reichenhall als Rheinluftgebiet Bayerns dabei und Schrobenhausen als Standort mit einer Sondermüllverbrennungsanlage. Und für meinen eigenen Einzugsbereich bestätigte diese Studie meine Daten, sie lagen noch höher bei 34%. Ich will damit sagen, dass in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum wir eine erhebliche Änderung der Prävalenz dieser Krankheiten hatten. Und zu diesem Zeitpunkt fing ich an zu überlegen, Wie kann es sein, dass in einer solch kurzen Zeit es zu einer solchen Verschiebung kommt, und gibt es äußere Einflüsse, die das triggern? Das hat mich dann eigentlich in den Bereich der klinischen Umweltmedizin getrieben. Mit dieser Überlegung, die ich gerade angestellt habe, habe ich mir gedacht, es muss von außen irgendetwas einwirken, dass wir immunologisch einen solchen Trend erzeugen. Ja. Ich habe dann eben Untersuchungen durchgeführt, wie Schadstoffe eben das Immunsystem triggern können und in die Richtung dieser Funktionsdominanz schieben. Und da konnte ich zeigen, dass chemische Stoffe dies triggern tatsächlich erzeugen, und konnte erklären, warum in so kurzer Zeit ein solcher Shift stattfindet.
Dieser große Anstieg übrigens, das sehe ich hier eigentlich auch, wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, da war aus einem ganzen Schulhaus ein einziges Kind, das hatte eine Erdbeerallergie, und sonst war im ganzen Schulhaus nichts.
Ist so.
Und heute ist es eigentlich eher die Ausnahme, dass es noch eins gibt, das keine hätte, oder?
Genau diese Verschiebung ist. Neurodermitis war eine seltene Krankheit. Ich kann mich in der ganzen Schulzeit an keinen einzigen Asthmatiker erinnern in meiner Schulzeit. Und auf einmal war das eine allgegenwärtige Krankheit, wodurch auch eben, weil sie auch bei Kindern und Jugendlichen bereits auftritt, war das natürlich auch eine plagende Krankheit für die Kinder und die Jugendlichen. Und
bevor wir in die Lösung gehen, jetzt noch was. Weil diese Erkenntnisse sind jetzt auch da. Die Zahlen von 34% wurden bestätigt. Und was hat man daraus gelernt?
Ich gehe noch mal ein Stück weiter, um diesen Trend fortzusetzen. Es gab zwei weitere Studien nach der eigenen, an der ich teilgenommen hatte. Und die eine war in Berlin dann bei Professor Sterry in der Dermatologie. Mhm. Und der hat die Studie gemacht jetzt in einem altersmäßig begrenzten Sektor bei Studenten, und der hat 35.000 Studenten untersucht hinsichtlich der Prävalenz dieses Krankheitstyps und kam dann schon über 40%. Bei ihm war das erste Mal, das war wieder nur ein kurzer Abstand zu meiner eigenen Studie, dann war auf einmal schon eine 4 dabei. Und dann kam 2008 eine Studie als Doktorarbeit von einem Herrn Ulrich im Institut für Medizinsoziologie in Lübeck. Und der machte eine Studie an für eine Doktorarbeit wirklich eine Riesenarbeit, das muss man sagen, an 235.000 Lübecker hat er ausgewertet, und zwar die Kinder weggelassen, weil die es sehr häufig haben, und hat vom Alter 18 bis 102 untersucht. Das war der älteste Lübecker, der dabei war. Und hat die Gruppen in Dekaden eingeteilt und hat die Prävalenz in den einzelnen Dekaden der 235.000 Lübecker untersucht. Und was sahen wir? Erstmals, dass die Problematik nicht mit dem Alter sank, wie wir bisher angenommen hatten, sondern die letzte Gruppe war 50 bis 102, da waren das immer noch 36%. Also wir hatten im Durchschnitt, war das in dieser Studie, waren 46% der Bevölkerung bereits in diesem Trend drin. Und was wichtig ist, und da kommen wir vielleicht ganz am Ende dazu, in diesem Krankheitssystem dominiert die T-Helferzelle 2, es dominiert die Mastzelle, und es dominieren zwei entscheidende Zytokine, das ist Interleukin 4 und Interleukin 10. Und was macht Interleukin 4 und Interleukin 10? Sie hemmen die Abwehrleistung der T-Helferzellen 1. Die T-Helferzelle 1 mit Interferon Gamma und Interleukin 2 hemmt die TH2-Zelle. Also diese Systeme hemmen sich gegenseitig. Das macht Sinn. Und wir können es daran sehen, wenn der Asthmakranke eine Infektion bekommt, kriegt er einen Shift in die T-Helferzelle 1 und das Asthma ist plötzlich weg. Ja. Wenn der Infekt behandelt ist, hat er ein, zwei Wochen später sein Asthma wieder. Da sehen wir, wie diese beiden Systeme sich gegenseitig in der Dominanz beeinflussen. Was ich aber damals gesagt habe, das war ab Anfang der 90er Jahre, und da kommen wir vielleicht nachher mit der Thematik Infektabwehr noch dazu. Es hat sich gezeigt, dass bei diesen Patienten grundsätzlich die Infektabwehr deutlich verringert war. Wir haben damals geprüft als Referenz Antigen-Influenza-Antigen. Corona gab es ja da noch nicht. Und wir haben dann in diesen Prüfungen gesehen, dass die Reaktion auf Influenza-Antigen praktisch nicht da war bei diesen Personen. Und ich habe immer gewarnt, ab Anfang der 90er Jahre, dass wir eben Gefahr laufen, dass wenn virale Infektionen weit um sich greifen, dass zu viele Leute schutzlos sind und dass wir uns um den Schutz dieser Leute kümmern. Und wenn du jetzt fragst, was hat sich daraus ergeben? Es hat sich ergeben eine symptomatische Behandlung des Asthmas, die hat feste Standards bekommen. Es ließ sich nicht etablieren und ich war ja dann auch eine Zeit als wissenschaftlicher Beirat im Robert-Koch-Institut. Auch da hat sich das nicht bewegen lassen, denn wir hätten eine Prävention in der Bevölkerung betreiben müssen, um diesem Trend generell entgegenzuwirken und diesen Trend wieder zurückzuschiften in eine Ausgewogenheit zwischen Abwehrleistung und die T-Helferzelle 2 wird schon auch gebraucht zum Konsolidieren nach einer Infektion. Da hat sie ihre Aufgabe. Aber wenn sie nur als einzige da ist, wenn wir uns wehren müssen und die wir dauernd Frieden schließen, statt sich zu wehren, wo wir uns wehren müssen, dann ist das ein schlechter Zustand. Und dieser Zustand ist dann geblieben jetzt bis in das neue Jahrtausend. Und wir haben mit der Impfung, und das will ich jetzt vorgreifen, wir haben mit der mRNA-Gentherapie haben wir diesen Shift nochmal in unseren Untersuchungen massiv vorwärts getrieben. Die Patienten, die wir jetzt untersuchen, nach den Impfzuständen haben, wenn wir sie als Patienten sehen, ich sehe ja keine Gesunden, insofern kann ich nicht sagen, ich habe eine Querschnittsuntersuchung in der Bevölkerung. Aber bei denen, die wir mit Krankheitssymptomen sehen, haben sie alle eine extreme Dominanz auf Interleukin 4 und Interleukin 10, bilden kein Interferon Gamma mehr, können nicht Gedächtniszellen anlegen, das Interleukin 2 fehlt ganz. Und das ist etwas als Endergebnis, was mich im Moment sehr bedrückt, weil wir möglicherweise aufgrund dieser Konstellation, die jetzt nochmal einen Push bekommen hat, wie nie zuvor in der Medizin, dass wir da vor Problemen stehen werden, die wir so leicht nicht bewältigen können. Das ist mal so, damit wir sehen, dass dieser Krankheitsprozess jetzt in der ganz modernen und neuen Zeit nochmal einen Push in die falsche Richtung bekommen hat und wir bräuchten ganz dringend eine Gegenregulation. Das kann ich auch schon sagen, wir suchen nach Mitteln, die gegenregulieren, finden im Moment keine. Wir können sie ja austesten auf diesen Effekt, das lässt sich messen, aber wir torkeln herum und finden keine Substanzen, die gegenregulierend sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist in Untersuchungen, aber wir tun uns außerordentlich schwer, den Spieß wieder umzudrehen.
Ja. Liebe gesundheitsbewusste, krankheitsgeplagte und lösungsinteressierte, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, in über 60 Sendungen präsentieren wir Ihnen unsere ganzheitsmedizinischen Ergänzungen zu den bestehenden medizinischen Leitlinien. Jede chronische Erkrankung wurde in 2 Sendungen mit bis zu 8 Experten ausführlich und tiefgehend diskutiert. Diese beiden Episoden bieten Ihnen eine umfassendere und ergänzende Perspektive auf die jeweilige Krankheit und bietet Ihnen somit auch die Möglichkeit, aktiv an Ihrem Genesungsprozess mitzuwirken und in Zusammenarbeit mit Ihrem behandelnden Arzt zu besprechen. Die Zusammenfassungen der beiden Sendungen finden Sie auf unserem Portal unter dem Menü Akademie. Profitieren Sie von echtem Expertenwissen und vertieften Sichtweisen auf chronische Erkrankungen. Darüber hinaus erwartet Sie ein umfangreiches Archiv von über 7000 Sendungen zum Thema Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wir freuen uns sehr, Ihnen mit diesen Sendungen eine wertvolle Dokumentation zur Verfügung stellen zu dürfen und wünschen Ihnen von Herzen alles Gute.
Ich will noch mal kurz auf die Gründe eingehen, also wenn wir zurückgehen, also bevor wir auf die verstärkenden Mechanismen, ich bin ja von Haus aus auch Immunologe, das ist ich ursprünglich gelernt habe. Die Gründe sehe ich unterschiedlich, insbesondere in der Entwicklung kindlichen Asthmas. Also allergisches Asthma bei Kindern. Da gibt es eine sehr spannende Studie, die war eigentlich einmalig in der Zeit, die hätten wir sonst nicht machen können. Das war nach der sogenannten Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Und dann haben wir eine Studie gemacht, das war damals mit Professor Greim an der GSF in München, wo 200, 250 Kinder in jeder Gruppe waren. Keine so große Studie, aber ausreichend genug, um ein statistisches Ergebnis zu bekommen. Und dann hatten wir eine Gruppe aus dem Münchner Süden, sage mal, klassisch nicht nur sauber, sondern rein. Also da war wirklich keine Umweltgifte, keine Situation, dass man gesagt hat, du, die haben aber ein Problem da draußen. Und die andere Gruppe kam aus Bitterfeld, Leunawerke. Ja. Also dreckiger geht's nicht. Ja. Und dort haben wir uns Häufigkeit von Asthma, allergischem Asthma angeschaut, aber auch von generell von Allergien. Und das Ergebnis war erstaunlich. Kinder aus Bitterfeld, Leuna Bitterfeld hatten signifikant weniger asthmatische Beschwerden, allergisches Asthma, als die Kinder aus diesen hochreinen, immer sauberen, feinen Münchner Süden. Und deshalb, ich sage, es ist auf der anderen Seite auch so, dass wir ja heute in einer Situation sind, in den zivilisierten Ländern, wir treiben Hygiene, wir treiben eine Überhygiene, da bin ich mir ganz sicher, in gewissen Bereichen, was dann dazu führt, dass wir die Kinder in einer frühen Situation nicht konditionieren auf Antigene. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich da in dieser Situation bin, dann habe ich ganz später, spätestens dann im jugendlichen Alter, Neurodermitis, allergische Asthmaanfälle, weil sie nicht mehr konditioniert worden sind.
Ja, ist mit ein Grund. Also vom umweltmedizinischen Charakter haben wir nämlich beides.
Ja, wir sind nicht wirklich im Widerspruch. Vor der Studie, die du angesprochen hast, gab es schon mal eine Bayern-Studie. Und diese Bayern-Studie hat gezeigt, dass die Kinder der Landbevölkerung, die im Dreck gespielt haben, die im Stall regelmäßig waren, die das Immunsystem permanent trainiert haben, dass die natürlich gefeit waren. Und dass eben in Hamburg gab es einen, der sich sehr früh, ein Kollege, geäußert hat, der hat immer gesagt, diese Krankheiten sind Krankheiten der Kinder der Eliten, weil die lebten steril, die hatten tolle Haushalte, die durften im Dreck nicht spielen, die durften sich überhaupt nicht schmutzig machen, einen schmutzigen Finger in den Mund stecken, das war schon eine Todsünde und so weiter. Das ist schon richtig, dass die haben das, die TH1-Achse nicht gehemmt.
Richtig.
Die ich dann hatte, die hatten beides. Die haben die TH1-Achse nicht mehr trainiert und haben gleichzeitig Schadstoffmengen abbekommen. Ich hatte das untersucht zum Beispiel in der Umgebung einer Müllverbrennungsanlage. Ja, und da war das Ergebnis dann anders. Und ich hatte damals eben auch untersucht den Transfer der Dioxine und Furane über die Atemluft in die Menschen. Und dieser Transfer wurde ja immer abgestritten, weil man nicht wollte, dass es Probleme geben sollte mit solchen Anlagen. Uns wurde gesagt, das ist Hintergrundbelastung durch Nahrung und alles Mögliche, nur nicht aus solchen Quellen. Und ich hatte damals eben diesen Nachweis führen können, dass das sehr wohl dadurch kommt. Da kommen zwei Effekte zusammen. Die TH1-Achse, also die Abwehrachse, nicht mehr trainiert. Und die Achse, die konsolidieren soll, eigentlich beständig gefördert. Und dadurch plötzlich eine Verschiebung in den Gewichten der Immunfunktion eben erzeugt. Und es war dann Anfang 2000, Bach, der ist im British Journal of Medicine, hat er diesen Shift beschrieben, den du auch beschrieben hast, heruntergehen der Auseinandersetzung mit Infekten und das Erlernen notwendiger Abwehrmaßnahmen bei gleichzeitigem Anstieg eben immunologischer Erkrankungen wie Asthma, aber auch Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und so weiter. Also wir haben so in dieser Zeit um 2000 haben wir eine Verlagerung der Schwierigkeiten in diesen Bereich und im Prinzip macht uns die Verlagerung bis heute große Schwierigkeiten und vielleicht jetzt, nachdem was die letzten 3 Jahre war, nochmal in einer bisher vorher kaum vorstellbaren Intensität.
Willst du noch was ergänzen?
Mit all dem, was er gesagt hat, völlig d'accord. Ich würde es nochmal versuchen, für den Zuschauer zusammenzufassen. Wir befinden uns auch in der immunologischen Reaktion des Menschen immer auf so einem schmalen Grat. Schmalen Grat des Normalen, ich sag mal, ne? Genau, dass diese Hemmenden, das hast du ja sehr gut beschrieben, wir haben supprimierende Zytokine und wir haben aktivierende. Ja. Und die müssen sich immer gegenseitig beeinflussen. Wenn ich jetzt immer nur Interferon und Interleukin 2 ausschütte, dann bin ich der Soldat oder der Polizist am besten, der immer mit der gezogenen Waffe herumläuft. Im Zweifelsfall schießt er sich irgendwann ins Bein, weil er übermotiviert ist, weil er, und das wäre dann Autoimmunität, das ist das, was du beschrieben hast. Deshalb brauchen wir Interleukin 4, Interleukin 10, die immer wieder sozusagen das supprimieren, das wieder runterfahren und sagen, komm, bleib mal bitte auf dem Teppich, übertreib nicht.
Und auch diesen, als Dosierer.
Richtig.
Die werden auch als
Dosierer. Diesen schmalen Pfad. Und jetzt haben wir links und rechts ganz, ganz große Abweichungen, weil wir tatsächlich dysregulierende Maßnahmen. Das kann zu große Sauberkeit sein, das kann Impfung sein, also generell Impfung, ja. Überimpfung von Kindern. Das sehen wir ja, wir haben teilweise bis zu ungefähr 40, 50 Impfungen in den ersten drei Lebensjahren. Das ist ja eine Überbeanspruchung des Immunsystems, abgesehen von den Metallen, die dabei sind, also Aluminium. Das dysregulieren wir jetzt in beide Seiten. Entweder in einer zu starken Suppression oder in einer zu starken Aktivierung. Ja. Beides führt dann aber zu fast dem gleichen Krankheitsbild, nämlich das, worüber wir jetzt auch sprechen wollen, Asthma, allergisches Asthma, Allergien.
Was wir verlieren, ist die Rückstellung. Die Systeme sollen ja im Krankheitsfall, sollen sie dysregulieren. Wir brauchen für die Bewältigung von Krankheit, brauchen wir eine immunologische Dysregulation, die einen bestimmten Trend hat. Und wenn das erledigt ist, die Arbeit, soll das System wieder in eine Balance kommen.
Richtig.
Und wir verlieren das Rückstellen in Balancen inzwischen. Dann bleiben bestimmte Trends, die wir erzeugt haben, bleiben auf einmal auf Dauer bestehen. Und immer wenn ein Dauertrend entsteht, dann entsteht auf der Seite des Dauertrends eben auch ein Gesundheitsproblem. Passagier ist das gar kein Problem. Vorübergehend darf das sein, wenn das sich unter Bewältigung der Hausaufgabe, die wir uns da stellen, wieder gleichmäßig einstellt, ist das ein segensreicher Mechanismus. Wenn er aber auf Dauer besteht, haben wir ein Problem.
Ja. Das heißt aber dann im Klartext, dass eine medizinische Denkkultur, die sich auf Ursache-Wirkungskonzepte reduziert, diese Gleichgewichtsverschiebung nicht wahrnimmt. Also wir müssen künftig in Gleichgewichten, in Harmonie, ja, denken, lernen und auch Handlungskonzepte des Ausgleichs entwickeln und müssen diese technokratisch-mechanistische Konstellation Ursache, Wirkung und da wird eingegriffen, verlassen.
Ja, ich will nicht sagen, dass wir es verlassen müssen. Wir müssen es so handhaben, dass wir die Balance behalten dabei. Das ist wichtig.
Fangen wir früher an, Alice. Ich meine, du hast ja deine Vergangenheit in den Ärzteverbänden. Wir müssen den Ärzten erstmal wieder Immunologie beibringen.
Ja.
Immunologie ist kein Fach, ist kein Prüfungsfach in der ärztlichen Ausbildung. Jedenfalls so, wie ich mich erinnere, dass ich in Hamburg ja Ausbildung gemacht habe dort. Und solange natürlich ich den Ärzten diese Denke gar nicht beibringe, können die auch gar nicht sich darüber mit beschäftigen, was ist eine Über- und was ist eine Unterforderung. Ja. Und Ursache und Wirkung, das ist eben wirklich der Punkt in der Immunologie. Habe ich das so selten, dass ich, weil es ein unglaublich großes Netzwerk ist, wovon wir, ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir gut sind, 20% verstehen, von dem Rest verstehen wir ja noch gar nichts. Welche Interaktionen gibt es da noch? Ne? Ich meine, wir erleben ja, das sieht man so ein bisschen, ne? Als ich studiert habe, da war so bei IL-10, IL-12, da sind wir irgendwo bei 40 angelangt und haben immer wieder neue Substanzen, immer wieder neue Botenstoffe, die wieder irgendeine neue Funktion wahrnehmen. Und das ist ein sehr kompliziertes System, mit dem man tatsächlich sich Ärzte beschäftigen lassen muss. Auch in der Ausbildung schon.
Hm.
Leider nicht der Fall.
Ja, natürlich, klar. Ja. Trotzdem muss ich auch an der Stelle die Ärzte befähigen, in Beziehungsmustern,
richtig,
in Interaktion zu denken und auch handeln zu können. Mhm. Und muss davon abbringen, in einem mechanistischen Reduktionismus, dann ideologisch verschärft, immer die eine Entdeckung als Ursache für die eine Fehlerentwicklung zu sehen und permanent wird dann rumgedoktert an Einzelprozessen und das gesamte Gerät aus dem Blick.
Ganz alte Denkmuster, ja, die wir in der Medizin eigentlich haben, viel hilft viel. Ja, also wenn ich die erhöhte Konzentration eingebe, dann habe ich damit auch eine erhöhte Wirkung. Das ist ja sozusagen der erste Gedankengang ursprünglich in der Medizin. Gilt in der Immunologie nicht. Ja, da habe ich optimale Konzentration, wenn ich zum Beispiel Interferon Gamma unterstütze. Also ich spreche jetzt mal vielleicht von Multipler Sklerose oder so, von diesen Ansätzen, wo wir Interferon Gamma den Menschen oder Interferon Beta den Menschen gebe. Und da können wir das sehr gut, das können wir in vitro beobachten. Wenn ich eine Zelle, einen Makrophagen, eine T-Zelle mit Interleukin, mit IL-2 oder mit Interferon Gamma überfüttere, dann erreiche ich keine Immunaktivierung, sondern ich erreiche eine Immunsuppression.
Ist ein so wichtiger Satz, den du jetzt sagst, weil das passiert ja gerade. Dieses permanent, ja. Ich sage immer,
dieser permanenten Stimulation, die wir betreiben, wie will das Immunsystem werden? Es muss einen Riegel vorschieben. Das heißt, wir fahren nicht die Makrophagen 1 hoch, sondern wir fahren die Makrophagen 2 hoch. Und da wissen wir, jetzt gibt's 5 Typen. Bei den B-Zellen wissen wir, dass es inzwischen verschiedene Typen gibt, auch nicht so einfach wie früher. Und wir haben dann das TH2-Zellsystem. Und das ist so ein wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, dass wir eigentlich mit der Stimulation und Förderung der Leistung, die wir betreiben, das Gegenteil erreichen. Und wir fahren die Leistung eigentlich an die Wand.
Richtig.
Und wenn diese zwei Sätze von uns mal in diesen Ländern, die uns zuhören, mal auch verstanden würden von den Entscheidungsträgern, da wären wir schon allein wegen der zwei Sätze ein gutes Stück weiter.
Wow. Also, wer sind die Entscheidungsträger? Das sind doch wir als Ärzte.
Nein. 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 Es hat sich ganz klar gezeigt, dass das politisch entschieden wird. Und die ganzen kontrollierenden Instanzen, die wir haben, in der Medizin haben den Mund gehalten. Die Wissenschaftsgesellschaften wie die Leopoldina, mal eine weltweit höchst angesehene Gesellschaft, wegen der muss man sich schämen heute, was die für eine Haltung erzeugt hat. Es sind ja Gott sei Dank einige herausgegangen aus dieser Gesellschaft. Diese Gesellschaft hat eine Welttradition eigentlich zu verteidigen und hat sich dermaßen schämen. Das heißt, diese Verantwortung, die du einforderst, nehmen weder die Ärzte in der Mehrzahl, sind einige da, die sich geäußert haben, die müssen wirklich aufpassen, was mit ihnen geschieht. Aber wenn du von der Gesamtheit sprichst oder von denen, die bei uns in der Tagungsumgebung jetzt da waren, das sind Leute, die solche Verantwortung übernehmen. Sie sind nur nicht die Mehrheit und sie sind über die Diffamierung leicht in die Ecke zu treiben. Es wird ja nicht sachlich auseinandergesetzt, sondern es geht über die persönliche Diffamierung. Und da kann einer von uns, der unter uns sitzt, natürlich ein besonderes Lied davon singen.
Genau. Ja, klar. Und trotzdem müssen wir erkennen, dass nicht der Politiker es ist, der die Entscheidung getroffen hat, sondern auch der ist Gefangener seiner Machtkulturen und Machtstrukturen.
Stimmt nicht. Die RKI-Papiere haben gezeigt, dass es politisch entschieden wurde. Obwohl die Leute, ich habe ja gedacht, vom RKI ist auch gar keine andere Information gelaufen. Das stimmt gar nicht, wenn man die RKI-Papiere sieht. Die haben tatsächlich auch gewarnt. Ich war immer, bevor ich sie kannte, war ich der Meinung, die haben auch gar nicht gewarnt, sondern haben einfach mitgemacht. Das ist falsch, diese Sicht. Aber politisch wurde es entschieden, wie man es brauchte. Und benutzt hat man dazu außerdem die Angst. Und ich kann ja selbst dazu ein Lied singen. Ich habe ja publiziert, dass Beatmung bei der Infektion die Sterblichkeit erhöht und nicht reduziert. Ja, und das habe ich aber wissenschaftlich publiziert. Ich wurde auch ausgezeichnet in London für die Arbeit und habe es aber zuerst, weil damit schneller geht. Ich habe das ja Ende März 2020 an den Minister brieflich geschrieben. Kaufen Sie keine Beatmungsgeräte, sie werden nicht gebraucht. Echt? Dann habe ich nach einer Woche nichts gehört. Dann habe ich es an die Präsidenten der Intensivmedizingesellschaften geschrieben. Davon gibt es 2 Gesellschaften in Deutschland. Die haben auch gar nicht geantwortet. Dann habe ich an einige andere wichtige Ärzte geschrieben, wo ich dachte, die müssen sich einsetzen für sowas. Es hat keiner geantwortet. Dann habe ich nach ungefähr 4 Wochen mich an die Presse gewendet, wo ich meinte, es könnte ein offenes Ohr sein. Das war bei Monitor beim WDR, weil die berichtet hatten über 4 französische Patienten, die in Baden-Baden, von einem badischen Krankenhaus übernommen wurden, weil die Franzosen keinen Platz mehr für die hatten. Und dieser kluge Chefarzt eines Kreiskrankenhauses hat bei allen 4 die Beatmung abgesetzt und alle 4 haben überlebt. Und darüber berichtete der WDR und da dachte ich mir, okay, die müssen ein Ohr dafür haben. Auch nichts. Dann habe ich es dem Herrn Lanz geschrieben. Natürlich nicht, weil der nur im Strom mitgeschwommen ist die ganze Zeit. Also ich habe mich an medizinische Institutionen gewendet, die wesentlichen Entscheidungscharakter hatten in diesem Prozess. Es hat überhaupt keinen interessiert. Ich glaube nicht an die Regeneration der Ärzteschaft. Ich teile sie nicht. Ich habe bei vielen Themen 20 Jahre hingeredet, wie ein kranker Gaul zu den Leuten. Es hilft nichts. Weil was wollen sie haben? eine Leitlinie, nach der machen sie erstens den Schritt, wenn der nicht klappt, zweitens den und wenn der nicht klappt, drittens den. Und wer hat an der Leitlinie mitgeschrieben? Ökonomische und industrielle Interessen. Das ist die Situation.
Ja, ich habe eine soziokulturelle Pathologie in unseren entwickelten industriellen Gesellschaften. In der Umbruchssituation erlebe ich überall, und auch das sehen wir als Mediziner, ansteigende Angst- und Verunsicherungsphänomene.
Ja, aber.
Und nun sehe ich in der Medienlandschaft eine von Umsatzzahlen und Einschaltquoten sich selbst steuernde Medienlandschaft reagiert auf Angst so, dass man die Angst verstärkt. Das macht Umsätze und erhöht die Einschaltquoten. Diese Medienlandschaft reduziert nicht die Angst. Und die Politiker in ihrer Eigensituation des Kontrollverlustes, wo ihre Identität ist, ich habe alles im Griff, also ihr könnt euch auf mich als Herr Schröder verlassen, ich regel das für euch. Also diese Politiker laufen Handlungsarmut, weil sie mit ihrer Unsicherheit nicht zu Rande kommen. Und dann kommen ein paar wenige Wissenschaftler wie Herr Drosten, die bestätigen diese Angst und fangen dann an zu schwadronieren, dass die Kinder die große Gefahr sind. Und dann sind die Politiker relativ hilflos und schließen die Schulen.
Ja, also, aber
ich brauche da schon eine Ärzteschaft, die ihre Verantwortung für die Gesundheit in dieser Gesellschaft wahrnimmt.
Ja, ich stimme dir zu, aber es greift da natürlich das, was du eben gesagt hast. Du kannst nur dich bemerkbar machen mit Wissen. Das heißt, du musst Immunologie verstehen. Du musst Grundlagenkenntnisse machen. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin mal dagegen. Aber was sich eben hier gezeigt hat in den letzten 3 Jahren, dass Leute mit wirklich präzisem Wissen einfach über die Diffamierung der Person an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden. Und da muss die Gesellschaft auch überlegen, in welcher Form will sie Demokratie künftig leben. Das sind ein paar ganz grundlegende Überlegungen da, über die wir nachdenken müssen. Ist Demokratie ein oligarchisches System oder wollen wir tatsächlich Demokratie als ein vielseitiges System? Wollen wir wieder Meinungsvielfalt? Wollen wir uns wieder beschäftigen mit? Und das ist alles auch gestorben, neben dem, was du natürlich eben sagtest, dass bei den meisten Ärzten die Grundlagen fehlen, um überhaupt mitreden zu können.
Ja, aber Demokratie als lebendiges Kultursystem ist offen, ist transparent, ist
ja vielfältig. Theoretisch, aber es war sie jetzt nicht.
Ja, Moment, aber wir müssen doch überlegen, welche Soziodynamik, welche Massenpsychologie hat das alles verursacht? Nur dann finden wir Lösungen. Ja. Jetzt die Welt in die bösen Politiker und die guten ausgegrenzt Kratze aufzuteilen, die hilft uns nicht weiter. Also ich habe doch Mitleid mit Herrn Lauterbach, der in seiner Eigengetriebenheit, in seiner Angst publizistischen Amok produziert.
Also ob ich da Mitleid für habe, weiß ich nicht. Aber ich würde gerne das Thema Angst aufgreifen. Angst und wieder zurückkommen zum Thema. Ich glaube, das war Asthma.
Ne? Ja, eigentlich schon.
Und Angst ist sicherlich mit ein Auslöser auch für asthmatische Erkrankungen. Die Lunge als inneres Spiegelbild dessen, was ich in meinem Leben erlebe. Die Haut, das wissen wir, als äußerer Spiegel. Und die Lunge als größte innere Oberfläche, die mit der Außenwelt ja in Aktion ist, die ja ständig interagiert, ja, durch jedes Ein- und durch jedes Ausatmen, aber besonders eben durch den Luftwechsel, habe ich einen ständigen Kontakt mit der Außenwelt, und zwar größer als mit der Haut. Da habe ich 2 Quadratmeter, das ist es dann aber auch. Und in der Lunge habe ich ein Fußballfeld. Das ist auch was, ja, was mal gelernt in der Größe. In der Größenordnung. Das heißt, eine viel größere innere Oberfläche. Und da spielen dann aber auch Dinge wie Angst, wie Sorge, wie Nöte, die ich entweder aufoktroyiere, das ist in den letzten 3 Jahren gemacht worden, ich glaube, da haben wir alle Konsens, spielen dann aber auch eine große Rolle bei der Entwicklung einer solchen Erkrankung, die eine Dysregulation, das hatten wir vorhin gesagt, des Immunsystems im Hintergrund hat.
Gut, wir wissen ja, dass bei der Stressreaktion die Katecholamine eine große Rolle spielen.
Richtig.
Und die verstärken diesen Shift, den wir vorhin angesprochen haben, nochmal, weil sie das System über die Angst und die Katecholamine nochmal in diese Richtung prägen. Und es entwickelt sich dann in der Angst eben dieses Verhalten der Lemminge, hinter einem herzurennen und irgendeinem Schlagwort zu folgen. Und
wir müssen auch hinsichtlich der kognitiven Reifung der Gesellschaft, das sind alles Dinge, die tun wirklich Not, ja. Aber wir machen im Moment das Gegenteil.
Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir dann auch ein bisschen noch in die Lösung reingehen, an die vielen Leute, die Asthma haben, dass sie auch jetzt Lösungsansätze haben. Jeder kann was rausziehen. Ich habe im Volksmund immer gehört, bei Asthma auch sich zu fragen, was nimmt mir die Luft? Warum kann ich nicht atmen? Also aus Sicht der psychosomatischen Sichtweise.
Ja, also die chinesische Medizin sagt ja Lunge, Säuge. Ja, wenn man die Organuhr betrachtet, nachts zwischen 3 und 5 Uhr ist die Lungenzeit. Da wird dieses Organ nach chinesischer Philosophie mit dieser Qi, mit der Lebenskraft durchflutet. Der Asthmatiker sitzt bekanntlich, wenn ich den Notarzt heute anrufe, so um 4:30, 5 auf der Bettkante, japst nach Luft und dann sagt die westliche Medizin, der Cortisolspiegel nimmt ab. Spannend, ne? Mhm. Das steht bei uns im Lehrbuch. Mhm. Der Chinese sagt, Moment, hier haben wir Säuge. Wir müssen die Sorge vielleicht mit Kräuter vertreiben. Wir müssen diese Energie zum Fließen bringen. Vielleicht kann der kranke Dickdarm, der anschließend kommt, also zwischen 5 und 7 Uhr, die Energie nicht aufnehmen. Oder das davor herrschende System, nämlich die Leber, zwischen 1 und 3 Uhr, gibt die Energie nicht ordentlich an die Lunge ab.
Das ist eine
spannende Sache. Ja. Und der Chinese, seitdem, dass ich diese Organuhr nun kenne, seit über 30 Jahren, kapiere ich Zusammenhänge, die mir die westliche Medizin nie erklärt hat. Ja, da heißt es, der Cortisolspiegel ist unten. Wunderbar. Aber was hat jetzt unmittelbar der Cortisolspiegel mit der Lungenzeit zu tun? Weil da ist er dann bei dem Patienten eh erniedrigt, dass er gerade um 4:30 oder um 4:30 auf der Bettkante sitzt und halt dieses Atemnotproblem hat, das er gelöst haben möchte. Deswegen die Medikamente hat er wunderbar ja erklärt, was da alles eingesetzt hat. Lunge weitstellen, Entzündung, Cortison, inhalativ, sodass das Ganze weggeht. Aber häufig ist ja, wenn wir die Patienten genau so behandeln, dass dann das asthmatische Krankheitsbild verschwindet und plötzlich ein Hautausschlag rauskommt. Also ich verschiebe es von innen nach außen. Aber das sehe ich. Dann sagt der Patient, das ist doch eine doofe Behandlung. Ich brauche jetzt wieder eine Kortikoidsalbe. Dann schmiere ich außen drauf. Hurra, innerhalb von wenigen Tagen ist der Hautausschlag weg. Das Ekzem verschwindet dann in Form wieder von Asthma. Und kurze Zeit später hat er wieder seine Atemnot.
Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Und das ist nämlich die Form von Energiefluss.
So ist es.
Das ist das, was wir in unserer Praxis, die wir in Thun auch haben, wo wir den Menschen ja Energie geben über IHT, also über intermittierende Hypohyperoxidtherapie. Und da haben wir ganz viele Asthmatiker und gerade bei denen haben wir die erstaunlichsten Erfolge. Und zwar, die kann man ganz einfach messen. Wir sind am zweiten Stock und ich sage, den Fahrstuhl nimmst du mal nicht, wenn du kommst, sondern gehst zu Fuß. Dann kommen die vor der ersten Behandlung an, oben sind die fast blau. Ja, die hecheln. Mindestens noch eine Viertelstunde, bevor die wieder irgendwie zum Atmen kommen. Ja. Und nach 10 Behandlungen kommen die hochgelaufen, die 2 Stockwerke, und sagen, und nun können wir jetzt langsam anfangen, die atmen nicht einmal schneller. Das sind tolle Erfolge, die wir da sehen. Die hängen aber mit Energie zusammen. Genau mit diesem Energiefluss, den du gerade beschrieben hast, dass wir letztendlich doch feststellen müssen, dass auch diese Entwicklung von Asthma nichts anderes ist als ein Energieverlust, der irgendwo auf dem Weg geblieben ist. Natürlich bei Angst. Natürlich beim Nichtverstehen der Welt. Natürlich bei Absurditäten, die man wahrnimmt, aber nicht mehr sozusagen für sich verarbeiten kann. Das sind Energieräuber.
Ja. Stress und Angst fordern Energie wie Hochleistungssport.
Genau.
Ja, die ziehen in einem gleichen Umfang. Nur wir merken es nicht, weil wir nicht rennen, uns nicht bewegen. Mhm. Scheinbar gehen wir ja gar keine Energie aus. Dabei wird die Energie abgezogen in solchen Situationen in wirklich großem Umfang.
Mhm. Ich bin deshalb dankbar, dass du dieses Wort reingebracht hast.
Ja, ja.
Und das ist es tatsächlich. Es ist ein Energieverlust, der letztendlich nachher sich äußert an einer solchen Dysregulation.
Aber was mich bei ihm noch interessiert, was ist denn dein Ansatz dann, wenn es entweder vorher oder nachher stockt?
Ja, da musst du schauen, welche Organe, also jetzt haben wir jetzt die Leber angesprochen, gibt die Leber die Energie nicht an die Lunge richtig weiter, weil die Leber überlastet ist, weil der Darm-Leaky-Gut-Syndrom, was wir hier in vielen Sendungen ja immer beleuchtet haben, wir haben Fäulnisgärprozesse, die ungehindert diese Stoffwechselendprodukte durch die Darmwand über die Pfortader zur Leber kommen. Die Leber ist überlastet, weil sie soll sie noch ausscheiden, neutralisieren und so weiter. Das heißt also, die Leber wird müde und der Schmerz der Leber ist nun mal die Müdigkeit. Und wir haben sehr viele Patienten, die 6, 8, 12 Stunden schlafen, seien danach fühle ich mich noch schlechter wie davor. Ja, und wenn du dann die Leberwert überprüfst, also GOT, GPT, Gamma-GT, findet man nichts. Man findet manchmal leicht erhöhte Werte, die hängen dann mit einer Dysbiose im Darm zusammen, also mit einer Fehlbesiedelung unseres Mikrobioms im Bauch, die aber dann nicht so hoch sausen, wie wenn ich eine Leberentzündung habe. Ja, da habe ich dann 1000 oder noch höhere Werte. Das heißt also, hier haben wir bei den leicht moderat, also leicht erhöhten, vielleicht die doppelte Anzahl, die sind ja so bei 40, 50 Units ungefähr, dass die doppelt so hoch sind. Und das zeigt mir an, das ganze Mikrobiom stimmt nicht. Das muss ich da einsetzen, vornehmlich Bitterstoffe. Mhm. Bitterstoffe sind wunderbar, die wirken gegen einen Gärprozess, was Hildegard von Bingen schon immer sagte, Bitterstoffe, Bitterstoffe, aber dem Patienten auch klar zu machen, nach 16 Uhr isst du nichts mehr Rohes, weil das führt zu diesem Gärprozess. Ja, die gehen abends zu Bett um 9:30, fühlen sich aufgepumpt wie ein Luftball ad extenso, aber die Ursache erkennt der Bürger leider nicht. Low Carb, wenig Kohlenhydrate abends, der Patient hat Hunger, dann isst er Eiweiß. Soweit ganz gut, aber dann kommt der Escherichia coli, unser Dirigent aus dem Darmsystem, um die Ecke und sagt, wow, ich bin ja hier im Paradies, und vermehrt sich und macht dann einen Fäulnisprozess. Das riecht man dann auch, die Winde stinken gewaltig, ja, wenn einer auf der Toilette war, muss man dreimal lüften. Dem Patienten ist es peinlich, ja, aber es kommt kaum einer dahinter. Die werden Magen gespiegelt, Darm gespiegelt, dann heißt es ja, das ist kein Tumor, kein Polyp, keine flächenhafte Entzündung, alles in bester Ordnung. Der Patient freut sich kurzfristig, aber dann sagt er, das stimmt doch was nicht. Und dann sucht er und kommt vielleicht über deine Sendung auf die Idee, oh, ich könnte mal Bitterstoffe einnehmen. Oder ich könnte abends das Eiweiß reduzieren, vielleicht nur abends die Gemüsesuppe und das Eiweiß mittags essen. Dann hat der Körper mehr Zeit oder noch besser morgens, sodass er es über den Tag abbaut, dass abends diese Fäulnisprozesse dann nicht in Gang kommen und ihn die Nachtruhe stören.
Und die Fäulnisprozesse, die du ansprichst, die so wichtig sind, auch in ihrer Pathogenität, wirken natürlich auf die Psyche zurück.
Natürlich.
Weil die Fäulnisstoffe, das TMA und TMAO, natürlich auf die Quinolinsäure, den Glutamathaushalt, die GABA-Produktion einwirken.
Und was alles damit zusammenhängt.
Dann scheinbar psychische Symptome sich entwickeln, die aber eigentlich mit dieser schweren Dysfunktion in einem festen Korrelat sind.
Aber der Psychiater leider und auch der Psychotherapeut macht seinen Patienten nicht aufmerksam und sagt, ja, wie ist denn der Stuhlgang? Hast du Blähungen? Das könnte ja mal gefragt werden. Er selber als Psychotherapeut kennt sich vielleicht wenig aus, aber er könnte ihm den Tipp geben, geh zu einem Therapeuten oder nimm einmal Bitterstoffe ein oder ändere einfach mal den Eiweißanteil abends. Das sind zwei einfache Tipps, die eigentlich jeder in die Praxis umsetzen kann, ohne große Analyse.
Es geht aber nur, wenn wir in einer beziehungsbasierten Interaktionswelt, in energetischen Wechselverhältnissen denken und nicht fachspezifisch bis autistisch immer Ursache, Wirkung in meinem Fach angucken. Also ich brauche eine andere Offenheit, Kooperationskultur, eine andere Form des Miteinanders innerhalb der unterschiedlichen medizinischen Disziplinen.
Mhm. Aber das machen wir ja hier, ne? Da sitzt der.
Das ist ja die Freude hier.
Ja,
Und generell in dieser Community, die wir hier gemeinsam erleben, das ist eine völlig andere Welt. Keine Konkurrenz, sondern Kooperation. Offenheit für Erfahrungen und Erkenntnisse. Und daraus resultieren ja auch neue Sichtweisen und Orientierungsmöglichkeiten, sogar neue Handlungskompetenzen kommen
zum Vorschein. Ja, wir wissen, dass jeder gibt, aber auch jeder kriegt. Wir geben uns gegenseitig und nehmen uns, weil wir uns bereichern wollen, weil wir am Puzzle mitarbeiten gemeinsam und weil wir unsere verschiedenen Gedanken einbringen und reflektieren. Das ist der Sinn. Drum sitzen auch wir hier.
Wir haben jetzt sicher ganz vieles gelernt. Also die Therapeuten und Ärzte, die diese Sendung sehen, können jetzt wahrscheinlich schon ganzheitlicher arbeiten, oder? Aber der Zuschauer zu Hause, der jetzt betroffen ist, für den hätte ich gerne noch eine kleine Zusammenfassung von euch. Ganz konkret. Und zwar haben wir gehört sicherlich über die Angst, wenn wir von oben nach unten gehen, von der Psyche und Resilienz, von dem Energiefluss runter bis zur Biologie, was wir alles machen können, möchte ich euch nochmals bitten.
vielleicht. Naja, ich sag dir schon mal ganz einfach, Bitterstoffe, die bringen den Energiefluss in Schwung. Das ist ganz einfach, antientzündlich wirkt Omega-3. Wenn du nur die zwei Komponenten in seinen Alltag einbaut, meine Ernährungsratschläge befolgt, keine Rohkost nach 16 Uhr und das Eiweiß auf den Morgen oder Mittag verlagern, hat er schon mal die halbe Miete. Dem geht's nach 4, 6, 8 Wochen wesentlich besser. Gut. Braucht keine medizinische Beratung, sondern das kann er selber tun. Und wenn dann noch Feinschliff notwendig ist, haben wir ja dann noch eine weitere Option.
Geben wir gleich eins weiter. Bei dir, deine Ergänzung dazu?
Meine Ergänzung, jede immunologische Dysregulation, darüber haben wir ja Einigkeit, dass Asthma eine Dysregulation ist, in welcher Gegend auch immer, kann ich über Energie wieder auffangen, indem ich dem Immunsystem die Energie gebe, entweder es einzufangen oder es leicht zu aktivieren. Energie entsteht in den Mitochondrien und wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht mit Asthmatikern unter Nutzung von IHAT. Das heißt, dass sich die Mitochondrien optimieren ihrer Leistungsfähigkeit in ihrer Energieproduktion. Brigitte König sagt das auch immer so wunderschön, ohne funktionierende Mitochondrien kein funktionierendes Immunsystem.
Ja. Und vielleicht auch gerade aus deiner Ecke darf man vielleicht auch noch sagen, nicht noch zusätzlich das Immunsystem noch mehr belasten mit Fremdstoffen, die eigentlich immunologisch noch mehr letztendlich einen Flächenbrand auslöst, oder?
Gut, das ist jetzt nochmal ein weites Feld, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Wenn wir das Immunsystem immer wieder nur alleine betrachten, dann ziehen wir immer nur an einem einzigen Draht und zwei andere Drähte hängen locker rum, an die wir uns gar nicht orientieren. Wir haben vorhin schon von Angst gesprochen. Wir müssen Psyche und Nervensystem gerade in einem Bereich wie Asthma immer gemeinsam sehen. Asthma ist eine klassisch psychoneurologische Erkrankung, psychoneuroimmunologische
Erkrankung. Ja, ja. Komme ich gern zum Kurt drüber.
Gut.
Denn auch die ganze Umweltbedingungen, Feinstaub und.
Dem allen stimme ich zu. Wenn du das Thema ansprichst, ist für mich das Membransystem noch ein wichtiger Ort des Geschehens. Darüber wird immer wenig gesprochen, weil natürlich die Membranen alle Organe umgeben, aber auch alle Organellen. Die Mitochondrie ist ein explizites Membransystem mit vielen gewundenen Gängen, um eine riesige Oberfläche zu haben. Und ich sage, wir haben so etwa ab Anfang des 20. Jahrhunderts den Membranen des Körpers den Krieg erklärt, weil wir immer mehr lipophile Stoffe in den allgemeinen Gebrauch eingebracht haben, die wir in den Körper praktisch zwangsinkorporieren, ohne sie meiden zu können. Und damit diese Schutzeinrichtung der Membranen wirklich nachhaltig beschädigen und dadurch die Funktionen, die sich hinter den Membranen verbergen, natürlich auch beschädigen. Ich will die Mitochondrien als explizites Beispiel nehmen, aber auch Golgi-Apparat, Lysosom, das endoplasmatische Reticulum, der Zellkern hat eine Membran, die Zelle selbst hat eine Membran, die Leber drum hat eine Membran. Sie haben also alle eine Membran. Und wir haben angefangen, diese Membranen, die bei allen Warmblütern identisch aufgebaut sind. Die Natur hat über Millionen Jahre nicht ein zweites Membransystem entwickelt. Sie haben unterschiedliche Gewichtungen in den Membranen, aber das Grundprinzip ist überall gleich. Und auf einmal binden wir lipophile Schadstoffe in diese Membranen ein, beseitigen den wichtigen Effekt der Antioxidantien, die der Körper in den Membranen lokalisiert, dass er sie vor Oxidation eben schützt, weil wir diese Antioxidantien verbrauchen, um uns der Welt zu erwehren oder sie auch gar nicht mehr genügend zuführen mit der Nahrung, weil gar nicht genügend mehr drin sind. Und dann gehen uns diese Membransysteme eben kaputt und dann wird die Membran, dann wird die Mitochondrie weniger leistungsfähig. Die braucht Kardiolipin in beiden Membranen, in der inneren Membran mehr als in der äußeren, wegen der hohen Elektronegativität, die es hat. Und so schädigen wir nach und nach diese Funktionssysteme, haben wir die Mitochondrie geschädigt, wird das Immunsystem nachrangig dereguliert, weil es braucht den oxidativen Stress zur Regulierung oder ihn auch fehlend, wenn es runter soll. Und dann sehen wir plötzlich, dass wir in ganz vielen Bereichen zu einem gleichen Problem reden, aber ganz viele Funktionen interagieren.
Ganz kurz, welches ist das stärkste Membrangift, was wir zurzeit selbst produzieren? Jedenfalls 70% der Bevölkerung? Spike-Proteine.
Genau, ja.
Dazu machen wir eine eigenständige Sendung.
Ich wollte es einwerfen, weil wenn er von Membranen spricht, dann müssen wir von membranaffinen Substanzen sprechen. Ja. Und Spike-Protein ist hochgradig membranaffin.
Ja.
Was mich ja immer gewundert hat, dass viele Disziplinen bei uns, die Kardiologie, eigentlich die Membran nicht verstehen.
Ja.
Danke, ganz herzlich. Ja. Letztes Wort noch von dir, liebe Elis.
Wir sehen ja die Dysfunktionalitäten, die sich zeigen auf der Körper- und auf der Energieebene. Wenn 40% einer Bevölkerung diese asthmatische Reaktion zeigen, dann kann nicht mehr das Individuum mit seinem Organversagen das Objekt meiner Anstrengung sein, sondern dann ist diese kranke Gesellschaft anzugehen. Woher kommt die Angst? Was treibt die Menschen atemlos durch diese Welt? Und es ist die Angst davor, dass dieser ständige Leistungsdruck, dieser Wachstumszwang, diese atemlos gewordene Gesellschaft dem Einzelnen keinen Moment der Geborgenheit, der Sicherheit, des Aufgehobenseins mehr gibt. Also wir müssen an diese kranke Gesellschaft ran. Mhm. Das ist unsere Aufgabe als Mediziner, in unserer Berufsordnung steht, dient der Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Das steht an.
Danke. Ich möchte noch eine einzige Frage stellen, nämlich jetzt bin ich ein Asthmatiker und ich glaube, wenn ich an einem Ort lebe, wo sehr viel Feinstaub ist oder an einem Ort umziehe, wo es weniger gibt, müsste doch eigentlich das auch schon ein bisschen Erleichterung geben, oder?
Erleichtert. Es gibt ja die gute Studie um den Mittleren Ring in München, da hat man das untersucht, was Feinstaub macht. Und da wurde untersucht, die erste Häuserreihe entlang des Mittleren Rings, das war schon Anfang 2000, und dann die Erkrankungsrate in der zweiten Häuserreihe. Die waren ja nicht viel weiter weg. Das ist Luftlinie maximal 50, 100 Meter Unterschied. Aber es war ein deutlicher Erkrankungsunterschied zwischen erster Häuserreihe und zweiter Häuserreihe. Und wir wissen natürlich, und da habe ich schon Anfang 2000 davor gewarnt, dass wir die Makrophagen über die Feinstaubbelastung fehlverwenden für eine Aufgabe, für die sie nicht gedacht waren. Die waren nicht unsere Staubsauger von Feinstaub gewesen, sondern sie sollten eine Zerlegeinstitution sein für Dinge, die wir mit den T-Zellen attackiert haben und sie abwegs geschädigt haben. Dann haben die Makrophagen aufgeräumt mit dem Ganzen, haben recycelt, was wir wiederverwenden können, nur nichts wegschmeißen, was wir gebrauchen können. Das war die Aufgabe. Wir haben einen Missbrauch vieler Zellsysteme betrieben. Die sind jetzt durch die Missbrauchsverwendung so verwendet, dass sie ihre Hausaufgaben nicht mehr gescheit hinbekommen.
Wenn ich das Immunsystem zwinge, Spike-Proteine, also Bestandteile eines Krankheitserregers, selbst zu produzieren, ist das ein Missbrauch. Führt zwangsläufig dazu, dass die innere Sicherheit des Immunsystems im Umgang mit fremden Stoffen durcheinandergebracht wird.
Ja.
Es ist Hybris, so die Natur zu missbrauchen. Und wir brauchen eine Heilkultur, die genau damit aufhört, die wieder achtsam und respektvoll mit den natürlichen, komplexen Verhältnissen umgehen will.
Danke. Das ist ein Thema, das wir heute auch noch machen werden. Was können wir tun in dieser Problematik und hoffen, dass wir diese Sendung auch veröffentlichen können und sie nicht wieder zensiert wird. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war jetzt eine wirklich großartige, wichtige Sendung in Bezug auf Asthma. Und ich hoffe, wir konnten hier wichtige Impulse setzen als Weiterbildung oder als Patient natürlich auch ergänzende Informationen zu Ihrem Therapieplan. Wir haben diese Sendung noch ein zweites Mal gemacht mit einer anderen Zusammenstellung, anderer Konstellation, mit anderen 4 Experten. Und vielleicht schauen Sie sich diese auch noch an, so dass Sie dann wirklich gestärkt sind mit der Sichtweise von 8 Experten, damit Sie sehen, was aus der Erfahrungsheilkunde, aus dem Wissensschatz von Ärzten, die Jahrzehnte engagiert sind, zu ihrem Wohl herausgefunden haben, um Probleme wirklich an der Ursache zu lösen. Und in diesem Sinne danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs Verbreiten von dieser Sendung an Menschen, die tatsächlich an Asthma leiden. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.